Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Nils Schniederjan. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute auf eine neue Version von ChatGPT, die deutlich mehr kann als nur zu chatten. Plötzlich bekommt die KI nämlich Augen und Ohren. Gleich mehr dazu, wann und wie Sie davon profitieren können. Außerdem geht es um eine Sammelklage gegen den Sportanbieter DAZN. Da kann man zwar vom Fußball bis zum Eishockey eine Menge Sportveranstaltungen schauen. Dafür hat der Anbieter die Preise aber mächtig erhöht. Bleiben Sie dran für alle Infos zur Sammelklage der Verbraucherzentralen. Und wir werfen einen Blick ins Ausland. Äthiopien will sich nämlich vom Verbrenner verabschieden. Die Regierung hat ein Einfuhrverbot für Diesel- und benzinbetriebene Autos erlassen. Warum es dabei aber nicht unbedingt um die Umwelt geht, erfahren Sie gleich bei uns. Wenn wir verreisen, hilft das der Umwelt meistens eher nicht. Wir fliegen oder fahren mit dem Auto irgendwo hin, da entstehen CO2-Emissionen, klar. Und vor Ort lebt man normalerweise auch nicht besonders nachhaltig. Man ist ja im Urlaub, was soll's. Das heizt den Klimawandel aber weiter an. Doch darauf verzichten wollen die wenigsten. Im Gegenteil. Der weltgrößte Reisekonzern TUI hat heute einen Rekordumsatz von 3,6 Milliarden Euro im letzten Quartal verkündet. Was das für die Umwelt heißt, habe ich kurz vor der Sendung die Forscherin Kerstin Heuwinkel gefragt, die als Tourismussoziologin auch die Umweltauswirkungen des Tourismus erforscht. Und zuerst habe ich sie gefragt, was eigentlich für das Klima schlimmer ist. Der Massentourismus oder Privatjets?
Das hängt ganz davon ab, wie beides gestaltet ist, weil Massentourismus nicht unbedingt schädlich sein, je nachdem, wie der gestaltet ist. Wir können uns ja auch einen Massentourismus vorstellen, also viele Menschen an einem Ort, beispielsweise innerhalb Deutschlands, die mit der Bahn angereist sind. Das ist dann gar nicht so verkehrt. Und im Gegensatz dazu, wenn der Privatjet täglich irgendwo durch die Gegend fliegt und nur eine Person an Bord ist oder zwei, dann ist das deutlich schädlicher. Also so ganz pauschal lässt sich das nicht sagen.
Jetzt gerade ist es ja so, dass die meisten eher nicht mit dem Zug in den Urlaub fahren. Wie groß sind denn da die Auswirkungen auf die Umwelt im Moment?
Ja, der Zug war zwar immer schon oder ist auch ein wichtiges Verkehrsmittel, aber wenn wir über die Urlaubsreisen reden, dann haben wir eigentlich zu ziemlich gleichen Anteilen Auto und das Flugzeug. Und da schneidet das Flugzeug deutlich schlechter ab als das Auto. Also das ist bei Transport schon ziemlich deutlich. Sobald Menschen sich entscheiden, mit dem Flugzeug zu fliegen, dass da vom Transport her die Bilanz sehr schlecht aussieht.
Und wenn wir jetzt mal auf Pauschalangebote schauen, wie groß ist da der Anteil der Angebote, die in irgendeiner Form nachhaltig oder umweltverträglich sind?
Es wird mehr, es hängt immer sehr von den Reiseveranstaltern ab und es ist häufig auch ein Preisproblem, weil gerade bei Pauschalreisen, wenn denn die Flugzeuge speziell für diese Pauschalreise gebucht werden, ist das entsprechend mit einkalkuliert. Das sind dann sehr günstige Preise, um halt an weiter entfernte Orte zu kommen. Das führt aber natürlich dann dazu, dass andere Angebote, die vielleicht ein bisschen umweltverträglicher wären, aber preislich nicht ganz so attraktiv, dann nicht genutzt werden.
Und jetzt sagen Sie schon, es geht auch darum, an ferne Orte zu kommen. Müsste die Welt also eigentlich wieder kleiner werden für uns, wenn wir umweltverträglicher reisen möchten?
Der Anteil der Fernreisen liegt bei 2-3%. Was sehr ins Gewicht fällt, sind die Strecken beispielsweise innerhalb Europas, die eventuell auch anders zurückgelegt werden könnten. Allerdings ist da dann wieder der Aspekt der Zeit, wenn 2 Wochen Urlaub da sind und je nachdem, wohin Menschen reisen möchten, für An- und Abreise 2-3 Tage benötigt werden und diese An- und Abreise wirklich auch nur als Stress empfunden wird, dann entscheiden sich dann doch viele Menschen für das Flugzeug. Das hängt also ein bisschen davon ab, wohin reise ich wirklich, wie gestalte ich die Anreise und was für Alternativen gibt es.
Und wenn man jetzt sagt, wir sollten in Zukunft irgendwie anders reisen, ein bisschen umweltverträglicher reisen, dann werden sich ja zumindest einige Konzerne eher nicht so darüber freuen. Wir haben es gerade gehört, TUI, Milliardenumsatz. Wie kann man da gegen die Macht dieser Konzerne ankommen?
Bei einigen, gerade TUI geht ja auch in die Richtung, dass beispielsweise auch bei Pauschalreisen andere Möglichkeiten angeboten werden oder dass eine Kompensation schon mit eingepreist wird, bis hin zur Option, dass manche Reiseveranstalter auch in Katalogen auszeichnen. Es gibt diese Alternative und es gibt eine umweltverträglichere Alternative. Also da würde ich nicht alle Reiseveranstalter über einen Kamm scheren, sondern es geht immer ein bisschen darum, wie wird damit umgegangen, was passiert. Und ich würde auch gerne noch ergänzen, dass es nicht nur die Anreise ist, sondern auch, was geschieht vor Ort denn eigentlich? Wie wird dort mit Ressourcen umgegangen?
Ja, und gerade vor Ort basiert doch das Geschäftsmodell von günstigen Reisen auch darauf, dass die Menschen vor Ort dann für Touristen aus reicheren Ländern oft für einen Hungerlohn schuften. Wie schafft man es denn, dass dann die Gewinne, die da erzielt werden, nicht aus den Orten einfach an globale Konzerne abfließen?
Das haben Sie im Grunde damit beantwortet, dass es dann nicht mehr globale Konzerne gibt, sondern mehr lokale Anbieter, die mit einbezogen werden. Wir haben immer mehr Entwicklungen, dass auch die lokale Bevölkerung sagt, sie möchten beteiligt werden. Das ist manchmal schwierig, weil es ist eine Industrie. Und für andere Industrien können wir uns ja auch schwierig vorstellen, dass da auf einmal gesagt wird, na, die großen Konzerne sollen bitte abtreten. Das machen jetzt alles kleinere Unternehmen. Das ist eine große Industrie, wie die wir im Tourismus haben, und der Wandel braucht Zeit, aber es ist dringend notwendig, dass sich da was ändert und auch die Verbraucher und Verbraucherinnen da vielleicht durch ihr Kaufverhalten ja Signale setzen, was sie denn haben möchten.
Und letzte Frage, ganz kurze Antwort bitte. Wie optimistisch sind Sie, dass es da in nächster Zeit zu großen Veränderungen in der Industrie kommt?
Eher pessimistisch.
Ist die Tourismussoziologin Kerstin Heuwinkel. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn es ein Produkt gibt, das für den Boom um künstliche Intelligenz steht, dann ist das ChatGPT. Vor anderthalb Jahren kam die erste Version dieses Chatbots heraus. Am Montag hat die US-Firma OpenAI jetzt eine neue Version ihres KI-Chatbots vorgestellt. ChatGPT 4.0. Mein Kollege Moritz Metz von unserem Podcast KI Verstehen beobachtet für uns die Entwicklung auf dem KI-Markt. Herr Metz, was ist das Neue bei dieser Version?
Die neue Version des Chatbots ist multimodal. Man muss wissen, diese Chatbots basieren auf sogenannte KI-Modelle. Denen wird aufwendig eine unfassbare Menge an Text einverleibt. Aus denen kann es dann schöpfen und neue Texte berechnen. Andere Modelle können dann Bilder erzeugen oder Musik oder Stimmen, weil sie eben genau mit solchen Inhalten gefüttert wurden. Und das am Montag vorgestellte Modell 4.0, das kann alles auf einmal. Das O steht für Omni, lateinisch alles. Es kann also nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Töne, sogar Videos verarbeiten.
Welche Auswirkungen hat das? Was kann ich damit jetzt als Benutzer besser machen als mit dem bisherigen ChatGPT?
Also im Textbereich soll das Textverständnis besser geworden sein, das Herstellen von Kontexten, das versteht noch viel mehr. Ich habe das ausprobiert und habe die Notizen dieses Gespräches reingepackt. Da sagt es dann, nein, es gibt noch gar kein ChatGPT 4.0. Also das funktioniert so halb gut. Es soll aber mehr Sprachen beherrschen und auch stilsicherer sein. Es hat auch aktuellere Daten parat und kann im Internet recherchieren. Und dann ist da dieser neue vorgestellte Audiobereich. Das kann laut der Produktpräsentation in Echtzeit, also in Sekundenbruchteilen, auf Gespräche antworten, sich einbeziehen. Es kriegt Intonationen besser hin mit unterschiedlichen Stimmen und Emotionen, kann sogar lachen und humorvoll sein. Es kann dabei auch unterbrochen werden und wirkt eben deutlich gesprächiger. Es soll sogar Gespräche in Echtzeit übersetzen können als Dolmetscher.
Der Audiobereich wirkt also relativ vielversprechend. Welche Rolle spielt jetzt noch der Bildbereich?
Da kann es Fotos interpretieren und erkennen, was man da hochlädt. Ich habe das ausprobiert mit aktuellen Nachrichtenfotos, beispielsweise jetzt von diesen Demonstrationen in Georgien. Und das wurde alles einwandfrei identifiziert und auch zugeordnet. Es kann Bilder gut erkennen. Es kann laut den Ankündigungsvideos aber auch Video-Live-Bilder von der Kamera eines Smartphones interpretieren, da dann sogar Emotionen in Gesichtern lesen und darauf schnell reagieren. Eine städtische Umgebung verblüffend erklären. Ja, da hinten kommt das Taxi, sagt es in einem Demo-Video. Es kann also beispielsweise hilfreich sein für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder als Stadtführer oder als Museumsführer. Und wahrscheinlich wird es auch eine Debatte entfachen über Pflege durch KI, weil da der Fachkräftemangel so groß ist. Es wirft aber natürlich auch eklatante Fragen auf zum Datenschutz, wenn immer mehr Menschen mit so Begleit-KI-Kameras durch die Welt steuern und alles davon kommentieren lassen.
Aber wie gut funktioniert das überhaupt?
Also man kann eben noch nicht alles ausprobieren, zumindest nicht die Sprach- und Videofunktionen. Das soll aber auch bald gehen, auch kostenlos auf den Seiten von ChatGPT, das ist auch neu. Und das, was man aber in diesen Demonstrationsvideos zu sehen kriegt, wo Übersetzungen durchgeführt werden, so Geburtstagslieder gesungen werden, weil ein kleiner Kuchen mit einer Kerze darauf gezeigt wird, Das alles in ganz natürlicher Sprache, das fühlt sich schon an wie ein wirklich großer Schritt, auch wie in einem dystopischen Kinofilm irgendwie. Und das soll eben in den nächsten Wochen dann auch als App verfügbar sein.
Und was bedeuten diese Entwicklungen jetzt? Was bedeutet diese Produktankündigung für den KI-Markt?
Also der KI-Markt ist natürlich gerade groß umstritten. Auch die Firma Google hat am gestrigen Dienstag ganz ähnliche KI-Funktionen vorgestellt, sehr umfangreiche Verknüpfungen in die eigenen Produkte. Da wollte man wahrscheinlich wollte die Firma OpenAI von ChatGPT offenbar Google am Montag noch zuvorkommen. Und dieses multimodale Modell ist auch als ein Angriff zu verstehen auf diese traditionellen, kann man sagen, Sprachassistenten, so wie Alexa von Amazon oder Siri von Apple, die im Vergleich ja geradezu stumpfsinnig erscheinen, wo aber die Hersteller eben auch, jetzt auch Google, aktuell gewaltig nachrüsten. ChatGPT soll auch jetzt noch mehr in Computer integriert werden, erstmal in Mac-Computer, später dann auch so ähnlich wie Microsoft Copilot auf Windows-Computern, was dann eben sehr gut helfen kann bei alltäglichen Arbeiten, Kalendereinträge anfertigen, E-Mails formulieren und solche Dinge per Tastatur oder per Spracheingabe. Man sieht da eine immer tiefere Verknüpfung der KIs mit den Betriebssystemen. Und da jetzt ChatGPT, OpenAI seine Dienste auch andere verkauft werden, diese Fähigkeiten an andere Firmen verkauft werden, diese Fähigkeiten auch noch tiefer in unseren Alltag eindringen. Eine Sache ist noch interessant. Das Modell ist ja schneller und auch effizienter geworden, doppelt so schnell, halb so teuer im Großhandelspreis für andere Firmenkunden. Das zeigt den Entwicklern, dass es gelungen ist, da ressourcensparender zu werden, weil bei KI ist die Energieeffizienz sehr wichtig für das Training. Da werden Unmengen von Daten gebraucht natürlich, aber auch viel Strom, elektrische Energie und Wasser zur Kühlung der Rechenzentren. Und das ist jetzt immer noch der Fall, aber zumindest etwas weniger als bei den Vorgängerversionen.
Moritz Metz vom Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen zur neuen ChatGPT-Version 4.0. Wenn Sie noch mehr über die neuesten Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz hören möchten, finden Sie alle Folgen von KI Verstehen in der DLF-Audiothek. Vor knapp 8 Jahren hat der Anbieter DAZN einen Streamingdienst für Sportevents gestartet. Inzwischen ist er einer der größten Anbieter in diesem Bereich. Und das nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Spanien, den USA oder Japan. Viele Kunden klagen schon länger über zu hohe Preise. Jetzt droht dem Unternehmen deswegen sogar Ärger. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat wegen mehrerer Preiserhöhungen eine Sammelklage gegen DAZN eingereicht. Kevin Barth berichtet.
Unfassbar bitter für die Bayern, dass Marciniak in der Situation auf seinen Assistenten reagiert und es nicht laufen lässt. Er hatte alles im Griff.
Wer das Ausscheiden von Bayern München aus der Fußball-Champions League live schauen wollte, brauchte einen Zugang zu DAZN. Dort gibt es mittlerweile verschiedene Abo-Modelle zu unterschiedlichen Preisen. Bis zum letzten Jahr zahlten alle Kundinnen und Kunden das Gleiche und konnten dafür auch das gesamte Angebot nutzen. Die Preise für dieses einheitliche Modell stiegen aber seit 2021 stetig. Das Monatsabo kostete erst knapp 12 Euro, dann 15 Euro und zuletzt 30 Euro. Das Jahresabo wurde alleine 2022 um rund 130 Euro teurer. Diese Preiserhöhungen seien einseitig vorgenommen worden, kritisiert Sebastian Reiling vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Sie haben Preisankündigungsmitteilungen an die Kunden und Kundinnen verschickt, gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt gelten die neuen Preise und sie haben nicht um Zustimmung gebeten. Nach unserer Auffassung geht das so nicht. DAZN hat zwar Preiserhöhungsklauseln in den AGB, aber soweit die wirksam einbezogen waren, halten wir sie trotzdem nicht für gültig. Sie sind unangemessen benachteiligend und intransparent.
Mit ihrer Sammelklage wollen die Verbraucherzentralen jetzt dagegen vorgehen. Betroffen sind Kundinnen und Kunden, die zum Zeitpunkt der Preiserhöhungen 2021 oder 2022 einen laufenden Vertrag mit DAZN hatten. Laut dem Münsteraner Medienrechtler Jan Kalphen muss das Gericht vor allem klären, was in diesem Fall unangemessen bedeutet.
Da sind viele Faktoren zu berücksichtigen, unter anderem, ob sich die Leistung entsprechend der Preissteigerung auch entwickelt hat. DAZN begründet, dass der Markt dynamisch ist und auch steigende Rechteerwerbe abgefedert werden müssen. Aber letztlich würde ich behaupten, dass eine Verdopplung der monatlichen Gebühr mit der mir bekannten Klausel eine unangemessene Benachteiligung darstellt.
Die Chancen auf einen Erfolg der Klage schätzt Kalphen als sehr gut ein. Das gilt vor allem für die deutliche Erhöhung 2022. Ein Jahr zuvor bekam DAZN mehr Rechte für die Fußball-Bundesliga. Hier könnten 3 Euro mehr pro Monat durchaus gerechtfertigt sein. Es ist also möglich, dass DAZN nur eine Erhöhung zurücknehmen muss. Aktuell prüft das Oberlandesgericht in Hamm die Sammelklage. Wenn sie die zulässt, können sich Betroffene in ein sogenanntes Klageregister eintragen, erklärt Sebastian Reiling.
Das ist einfach ein Online-Formular. Da kann man sich in wenigen Minuten eintragen mit seinem Namen und Angaben zum Sachverhalt. Wir bieten auf unserer Website sammelklagen.de auch ein Tool an. Da geht man halt ein paar Schritte mit Fragen durch und bekommt am Ende Hilfe zur Anmeldung und auch einen Textbaustein, was man in das Freitextfeld des Klageregisters eintragen soll.
Ein solcher Eintrag ist bis 3 Wochen nach der letzten mündlichen Verhandlung möglich. Aktuell rechnet der Bundesverband der Verbraucherzentralen mit mindestens 10.000 Betroffenen. Wenn es eine Entscheidung gegen DAZN geben sollte, könnte das teuer werden, sagt Medienrechtler Jan Kalpen.
Dann wären grundsätzlich die zu viel gezahlten Abogebühren ab diesem Zeitpunkt von DAZN zurückzuzahlen. Das läuft dann über einen Sachwalter, der jeden einzelnen Anspruch nochmal prüft und guckt, von wann bis wann wurde zu viel gezahlt. War überhaupt ein Abo vorhanden? War dieses Abo zu bestimmten Stichtagen abgeschlossen? Ist es nicht gekündigt worden? Wurde der Preiserhöhung nicht zugestimmt etc.?
Bis Verbraucherinnen und Verbraucher möglicherweise ihr Geld zurückbekommen, könnte es noch mehrere Jahre dauern. Die endgültige Entscheidung wird wahrscheinlich erst am Bundesgerichtshof fallen. Gerne hätten wir auch mit DAZN gesprochen. Dort wollen sich die Verantwortlichen aber zu einem laufenden Verfahren nicht äußern.
Ein Bericht von Kevin Barth. Weniger Benziner, mehr Elektroautos. Dieses Ziel verfolgt nicht nur Deutschland, auch nicht nur die EU, sondern auch in anderen Teilen der Welt will man loskommen vom fossilen Treibstoff. Äthiopien will sich jetzt vom Verbrenner verabschieden und hat darum ein Einfuhrverbot für Diesel- und benzinbetriebene Autos erlassen. Warum die Umweltauswirkungen dabei aber nicht an erster Stelle stehen, berichtet unsere Korrespondentin Antje Diekans.
Feierabendverkehr an einem zentralen Platz in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Auf 4 Spuren verteilen sich die Autos hier in jede Richtung. Trotzdem sind die Straßen voll. Manchen Fahrzeugen sieht man an, dass sie längst keine Neuwagen mehr sind. Aus dem Auspuff kommen ungefiltert die Abgase. Doch das soll sich bald ändern. Seit einigen Wochen gilt in dem ostafrikanischen Land ein Importverbot für Verbrennerautos. Nur noch Elektrofahrzeuge dürfen eingeführt werden. Weil Äthiopien selbst keine Autoindustrie hat, bedeutet das ein Aus für neue Verbrenner. Eine Verkehrswende im Schnellverfahren, die aber zu funktionieren scheint, sagt Autohändler Emanuel Kiflu. Als die ersten Elektrofahrzeuge ins Land kamen, war die Nachfrage gering. Aber nachdem die Spritkosten weltweit so angestiegen sind und jetzt das Importverbot verhängt wurde, sehen die Leute sich gezwungen, auf E-Autos umzustellen. Die Akzeptanz wird größer. Der Händler fährt selbst seit 3 Monaten ein E-Auto, importiert aus China, wie fast alle Wagen, die er verkauft. Schon für umgerechnet rund 2.000 Euro gibt es die einfachsten Ausführungen. Das ist für viele allerdings mehr als ein Jahresverdienst. Deutsche Modelle, wie zum Beispiel von Mercedes oder Audi, leisten sich nur sehr reiche Äthiopier. Der Betrieb ist günstig, rechnet Emanuel Kiflu vor. Verglichen mit anderen Ländern kostet Strom in Äthiopien nur wenig. Die Leute werden fast umsonst mit ihren Autos herumfahren können. Wasserkraftwerke bringen die Elektrizität. Bald soll zusätzlich eine große Anlage am Nil komplett in Betrieb gehen. Die leichte Versorgung mit billigem Strom nennt Äthiopiens Regierung als Hauptgrund für die Umstellung. Das Land solle unabhängig werden von teuer importierten Treibstoffen. Bessere Luft ist der Bonus obendrauf. Ganz reibungslos klappt die Verkehrswende aber nicht. Der Autohändler und andere E-Autofahrer müssen ihre Wagen meist zu Hause laden. Öffentliche Stationen gibt es bisher kaum. Das bemängelt Umweltingenieur Abate Hailu von der Hawassa-Universität im Süden des Landes. Ich würde selbst gern auf ein E-Auto umsteigen, aber das geht nicht, weil die Infrastruktur hier fehlt. Die müssen wir bald herstellen, sonst wird es kein leichter Übergang für viele Leute. Generell haben nur wenige in Äthiopien ein Auto. Auf 100 Einwohner kommt gerade mal 1 zugelassenes Kraftfahrzeug, wozu auch Motorräder und Busse gehören. Auf den Straßen in der Hauptstadt träumen darum viele vom eigenen fahrbaren Untersatz. Elektrisch oder nicht. Es hängt von unserem Wirtschaftswachstum ab, ob sich mehr Leute ein Auto leisten können. Wahrscheinlich muss man dafür einen Kredit aufnehmen. Autos sind schon jetzt ein absoluter Luxus in diesem Land. Ich glaube, dass sich dieser Trend noch verstärkt. Die meisten werden laufen oder den Bus nehmen. Immerhin fährt in Addis Abeba auch die erste moderne Straßenbahn südlich der Sahara. Natürlich voll elektrisch und wie die meisten E-Autos im Land von den Chinesen gebaut.
Ein Beitrag von Antje Diekans.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mehr Menschen in Deutschland haben eine Zahnzusatzversicherung als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die schönen Zähne sind scheinbar wichtiger als die Gefahr, nicht mehr arbeiten zu können. Könnte man denken. In Wahrheit ist es aber gar nicht so leicht, an eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu kommen, berichtet Dieter Nürnberger im heutigen Verbrauchertipp.
Eine Berufsunfähigkeitspolice zahlt eine vorab vereinbarte Rente für den Fall der Fälle, nämlich dann, wenn Versicherte ihren zuletzt ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Somit ist die Police eine sinnvolle Empfehlung für alle, die auf ein Einkommen aus ihrer Arbeit angewiesen sind, sagt Beate Baxter-Möller, Versicherungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
Es ist eine existenzielle Bedrohung und die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine existenzielle Absicherung bei Einkommensverlust und gehört neben der privaten Haftpflicht zu den wichtigsten Versicherungen. Die staatlichen Leistungen würden eine Erwerbsminderungsrente vielleicht bedeuten und die ist ja auch nicht sehr hoch. Man muss sich fragen, ob man seinen Lebensstandard halten kann.
Doch ist es nicht so einfach, einen optimalen Vertrag zu finden. Denn vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung fragen die Versicherer den Gesundheitsstatus ab. Antragsteller sollten die Fragen penibel und wahrheitsgemäß beantworten. Vorerkrankungen wie beispielsweise Rückenprobleme oder auch psychotherapeutische Behandlungen können ein Ausschlussgrund sein oder dazu führen, dass Wartezeiten gelten oder Risikoaufschläge gezahlt werden müssen. Auch das Rauchen oder riskante Hobbys wie Extremsportarten können zu Aufschlägen führen. Die Warentester untersuchten 67 Angebote und mehr als die Hälfte davon wurde mit sehr gut bewertet. Die Untersuchung zeigt, je jünger und gesünder eine Person beim Abschluss ist, desto geringer der Beitrag und umso besser der Schutz. Und da eine solche Police oft jahrzehntelang läuft, sollten einige Gestaltungsspielräume genutzt werden, sagt Beate Baxter-Möller. Verträge sollten vor allem eine Nachversicherungsgarantie enthalten. So kann die ursprünglich vereinbarte Rente oft ohne erneute Gesundheits- und Risikoprüfung erhöht werden.
In der Regel müssen bestimmte Anlässe vorliegen, wie zum Beispiel Heirat, Geburt eines Kindes, Einkommenserhöhung oder man hat sich höher qualifiziert. Es gibt Angebote am Markt, da kann ich also maximal 100% der Ursprungsrente vereinbaren. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen vorab.
Ebenso sollte ein fairer Umgang bei finanziellen Engpässen möglich sein, etwa durch das Gewähren längerer Stundungszeiträume. Und da sich durch einen eventuell neuen Beruf auch die Risikobewertung durch den Versicherer ändern kann, sollte auch die sogenannte Günstigerprüfung im Vertrag vorhanden sein.
Wenn ich anfangs einen hohen Beitrag aufgrund eines erhöhten Berufsrisikos bezahlt habe und dann vielleicht meinen Beruf gewechselt habe, dann gibt es eben halt bei einigen Versicherern die Möglichkeit, ohne erneute Gesundheitsprüfung nochmal sozusagen mein Berufsrisiko einschätzen zu lassen. Was ja auch bedeutet, dass dann der Beitrag sinkt.
Auffällig zudem, es gibt enorme Preisunterschiede. So kann ein 30-jähriger Controller mit einer vereinbarten monatlichen in Rentenhöhe von 2.000 Euro bei einem günstigen Anbieter 650 Euro Jahresbeitrag bezahlen, bei einem teureren aber auch das rund Dreifache. Fazit: Viele Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen bieten inzwischen sehr gute Konditionen an. Da aber die Anträge auf eine Police oft kompliziert sind, kann es sinnvoll sein, sich professionelle Hilfe durch Verbraucherzentralen oder unabhängige Versicherungsberater zu holen, damit der Abschluss dieser wichtigen Versicherung auch gelingt.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Das war Umwelt und Verbraucher. Die ganze Sendung Umwelt und Verbraucher finden Sie zum Nachhören auch in der DLF-Audiothek. Bleiben Sie dran für die Informationen am Mittag. Unter anderem geht es um Karl Lauterbachs Krankenhausreform, die heute vom Kabinett beschlossen werden soll. Vielen Dank, dass Sie bisher dabei waren, sagt Nils Schniederjan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.